Unser heutiges Thema lautet Suchttherapie in der Allgemeinarztpraxis und wir beschäftigen uns mit der Frage zieloffene Suchttherapie. Ich bin Cornelia Weber, Chefredakteurin von der Allgemeinarzt und ich spreche heute mit Christoph Straub. Hallo, Herr Straub.
Hallo, guten Morgen, Frau Weber. Vielen Dank für die Einladung. Christoph Straub ist mein Name. Ich leite den Fortbildungsbereich Sucht bei der GK Quest Akademie. Wir sitzen in Heidelberg und Berlin. Wir sind ein Erwachsenenbildungsinstitut, was insbesondere Fachkräfte im psychosozialen Bereich ausbildet und da speziell auch in dem Ansprechen und Behandeln von Suchtproblematiken. Und wir sind beschäftigen uns viel seit 20 Jahren mit Konsumkontrollprogrammen, aber insbesondere auch mit einer zielorientierten Suchtarbeit.
Dazu kommen wir jetzt, Herr Straub.
Genau.
Wenn man von Suchttherapie spricht, impliziert man ja normalerweise als Therapieziel die Abstinenz. Sie sehen das ja anders. Sie sprechen von zieloffener Suchttherapie. Erklären Sie uns das bitte.
Ja, das ist ganz spannend. Der Begriff ruft doch immer so etwas hervor, als wäre es womöglich ein Gegenpol zur Abstinenz. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Missverständnis, womit man von vornherein aufklären muss. Zieloffenheit heißt nicht Beliebigkeit, Planlosigkeit oder also alles kann, nichts muss. Wir gucken mal, wo wir rauskommen. In keinster Weise. Also Abstinenz beinhaltet, also zieloffene Suchtarbeit beinhaltet die Abstinenz und stärkt vielmehr aus unserer Erfahrung auch die Abstinenz. Und wenn man es definitorisch betrachtet, was meint man damit eigentlich mit diesem Begriff? Und wir sprechen da auch von zielorientierter Suchtarbeit, heißt mit Menschen an einer Konsumveränderung zu arbeiten, aber, und das ist womöglich die Einschränkung, auf das Ziel hin, dass sich die Menschen selbst setzen.
Das muss nicht
Und
unbedingt die Abstinenz sein.
das muss nicht unbedingt die Abstinenz sein. Und viele Menschen, und das ist genau eine der Begründungen, viele Menschen sind änderungsbereit, aber nicht abstinenzbereit. Und das ist, glaube ich, erstmal der wichtige Impuls zu verstehen in der Beratungssituation oder auch in der Gesprächssituation, auch in der ärztlichen Praxis. Gibt es viele Hinweise, dass jemand vielleicht sagt, ja, ein bisschen weniger wäre schon in Ordnung. Oder an dem Abend habe ich mir schon mal Gedanken gemacht. Und das aufzunehmen und nicht sofort ich sag's mal, mit dem großen Ziel zu kommen, oh, Sie haben ein Alkoholproblem, da müssen Sie erstmal in Entgiftung gehen, in Therapie, eine Selbsthilfegruppe besuchen. Was viele Menschen, was wir auch von den Zahlen her sehr gut wissen, viele Menschen abschreckt, überhaupt Behandlung in Anspruch zu nehmen, weil das ein großer Schritt ist. Und daran anzusetzen, auch da, auch sowohl von der ethischen Seite als auch von der fachlichen Seite. Wir wissen, dass zum einen die Selbstwirksamkeitserwartung von Menschen, also das, woran sie glauben, was für sie machbar ist, ist ein wichtiger Prädiktor für Therapieerfolg. Ja, also zum einen das erstmal aufzunehmen, da anzusetzen, wo will jemand etwas? Und wenn er sagt, ein bisschen weniger rauchen wäre schon in Ordnung, aber nie wieder, ah, das weiß ich nicht. Und dann setzen wir da an, bei weniger. Das andere ist eine ethische Komponente, dass Menschen auch eine Freiheit in der Behandlung haben dürfen und wir nicht sagen können, sie müssen aber erstmal aufhören, bevor sie behandelt werden dürfen, was ja ein Stand lange Zeit auch im Suchthilfesystem war.
Das widerspricht ja im Prinzip ein bisschen diesem Modell von Elvin Jelinek, von dem US-Amerikaner, der 1951 war das, das Modell postuliert hat, dass Betroffene erstmal ganz am Boden sein müssen, um dann überhaupt Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen und dann auch als Therapieziel die Abstinenz zu erreichen. Sie setzt ja dann eigentlich viel früher an.
Genau, und das, was Jelinek da postuliert hat, das fließt, höre ich auch heute noch als Glaubenssätze, die in der Suchthilfe präsent sind, aber auch, glaube ich, gesellschaftlich präsent sind. So Sätze wie ein Alkoholiker kann nie mehr kontrolliert trinken, der da auch herkommt. Und gleichermaßen muss man aber auch sagen, man hört es immer weniger, weil es nicht mehr State of the Art ist. Wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, jemand muss erstmal ganz unten sein, das entspricht einem Postulat, was wir bis in den 80ern auch hatten. Da ist man in der Suchthilfe paradigmatisch davon ausgegangen, dass man gesagt hat, genau das, der Mensch muss erstmal ganz unten kommen und die beste Hilfe für einen Süchtigen ist keine Hilfe. Das hat man lange Zeit gesagt, im Sinne, der muss erst mal ganz unten ankommen, bis er sich wieder abstoßen kann vom Grund des Sees, so bildlich gesprochen.
So weit muss es nicht kommen.
Soweit sollte es vor allem nicht kommen. Also das wäre ja, wenn man das bei anderen Krankheitsbildern das gleiche Prinzip anlegen würde, wäre das fast ein bisschen sarkastisch, bösartig und ist vor allem unmenschlich. Ich habe lange Zeit in der Suchthilfe auch selber gearbeitet. Ich habe viel in Frankfurt gearbeitet mit schwerstabhängigen Menschen. Und da zu sagen, ah, die müssen scheinbar noch ein bisschen tiefer in der Gosse liegen, bevor sie Hilfe bekommen können,
Das ist zynisch.
das ist zynisch. Und gerade das, wo wir wissen, dass es im Schnitt 10 Jahre braucht, bis jemand Hilfe in Anspruch nimmt, obwohl bei ihm davor schon diagnostiziert wurde, da gibt es eine alkoholbezogene Folgestörung. Also wenn wir nur bei Alkohol bleiben, wissen wir eigentlich, es gibt viele Möglichkeiten, früher überhaupt Menschen Hilfe anzubieten. Und diesen Stimmungswandel, den haben wir sowohl wissenschaftlich mittlerweile sehr gut fundiert, bis dahin, dass die FDA beispielsweise, die amerikanische Zulassungsbehörde in den USA, die haben Anfang des Jahres immer ganz deutlich gesagt, was die Studien auch weisen, Alkohol-Trinkmengenreduktion ist ein gleichwertiges Ziel in der Behandlung wie die Abstinenz bei Zulassungsstudien. Wenn man sagt, jeglicher Konsum, der weniger ist, ist besser für die Gesundheit, für die Gesellschaft, für Folgeerkrankungen, aber auch für Delinquenz, für psychische Probleme. Also jeglicher Konsum, der reduziert wird, ist besser für das Individuum und ein guter und wichtiger, notwendiger Ansatz in der Behandlung.
Gut, kommen wir zu den Allgemeinärztinnen, zu den Allgemeinärzten. Was können die tun? Sie gehen ja davon aus, dass man möglichst früh eingreifen sollte. Da wäre ja die hausärztliche Praxis im Prinzip ein Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin. Was können die überhaupt tun?
Was können die überhaupt tun? Also das vielleicht noch einen kleinen Schritt dabei zurück, um da vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Zahlen zu gucken, um da auch, finde ich, gerade die hausärztlichen Praxen zu stärken, in dem Wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen oftmals schon genug zu tun haben. Aber wir wissen laut den Zahlen, gibt es große Studien, Wienberg et al., die gesagt haben, jeder 8. bis 10. erwachsene Patient in einer hausärztlichen Praxis hat ein alkoholbezogenes Folgeproblem. Also man sieht, hausärztliche Praxen sehen viele Menschen. Ich habe jetzt gerade noch mal eine Studie gelesen, die besagt, ein Drittel der männlichen Patienten, die in Krankenhäusern aufgenommen werden, haben alkoholbezogene Folgestörungen. Also wir sehen die in einem Hilfesystem, man sagt in hausärztlichen Praxis, tauchen die zu 80% auf, im Gegensatz zu den anderen Protagonisten im Hilfesystem. Also sie sind ein wichtiger Faktor und da finde ich es spannend, erstmal nochmal drauf zu gucken, was wird auch in Befragungen unter ärztlichen Kollegen angegeben, warum wird das nicht thematisiert? Weil es wird oftmals nicht thematisiert, weil andere Probleme vermeintlich vorrangig sind, aber weil oft auch genannt wurde, es gibt eine Angst, dass Patienten nicht wiederkommen, wenn man das heikle Thema Alkohol anspricht und weil es leicht, das hatten wir angedeutet, weil es schnell auch in die Richtung gesetzt wird, ist es halt doch irgendwie sowas wie eine Charakterschwäche, ein Persönlichkeitsdefizit. Aber wir sprechen von der Erkrankung. Und das finde ich erst schon mal einen wichtigen Punkt, der angegeben wird, dass es scheinbar eine Hemmschwelle gibt, dieses heikle Thema Alkohol- oder Suchtproblematik anzusprechen. Gleichwohl wird aber auch gesagt, wir haben wenig Zeit und wir sind auch wenig ausgebildet, wenn man den Befragungen aus Glauben schenken darf. Wir wissen wenig darum. Und was ich auch ganz spannend finde, ist die Angabe, wir haben wenig Zuversicht, dass da überhaupt was Positives dabei rauskommt.
Ja, was kann man dann tun?
Früher ansprechen, genau. Und da gibt's ja einige ziemlich gute Programme auch und sehr klare Empfehlungen für Kurzinterventionen in herzlichen Hausarztpraxen. Also gibt's gute Modelle basierend auf Motivational Interviewing, motivierender Gesprächsführung, evidenzbasiertes Gesprächsführungskonzept, wo wir auch Ärztinnen und Ärzte drin schulen. Wie kann ich so ein heikles Thema Alkohol aber auch andere heikle Themen. Wie kann ich das so ansprechen, dass der Mensch sich eingeladen fühlt, darüber weiterzusprechen und dass es nicht daherkommt wie so eine Frage, also haben Sie sich schon mal Gedanken über den Alkoholkonsum gemacht? Die womöglich mit einem kleinen Zeigefinger im Moralinsauren daherkommt, wo man im ersten Moment vielleicht sagt, nee, da habe ich noch keinen gemacht. Und Menschen einladen zu fragen, wie denken Sie denn aktuell über Ihren Alkoholkonsum? Und es gibt da Hinweise darauf, dass Ihr gesundheitlicher Zustand mit dem Thema Konsum zusammenhängen könnte. Das muss gar nicht sein. Aber ich würde mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen. Wie ist denn Ihr Konsum aktuell? Wie denken Sie selber darüber? Und ich will es auch nochmal betonen, weil wir so viel über das Thema Alkohol sprechen, weil es auch die Substanz ist, die am meisten konsumiert wird. Viele andere Substanzen tauchen auch in der Suchthilfe wenig auf, beispielsweise das Thema Rauchen. Das ist eine Substanz ist, die oftmals auch legitimiert ist im Hilfesystem, so nach dem Motto, wenn die anderen Substanzen gelassen werden, dann ist das doch noch das kleinste Problem in keinster Weise. Wir wissen, dass viele Menschen änderungsbereit sind, wenn sie darauf angesprochen werden. Dass viele Menschen sagen, ein bisschen weniger, wenn wir beim Rauchen bleiben, rauchen wäre in Ordnung. Ein bisschen weniger Alkohol wäre in Ordnung. Und ich sehe da in den hausärztlichen Praxis viele Möglichkeiten, auch von dem anderen Personal in der hausärztlichen Praxis, weil man viel mitbekommt, sowohl über Blutwerte, aber auch über Folgeerkrankungen oder soziale Probleme, die einhergehen, Belastungsprobleme, die bei Patientinnen einhergehen, die mit dem Konsum zu tun haben könnte. Und das ist vielleicht auch der Bogen dann zu einer zieloffenen, zielorientierten Suchtarbeit, nicht zu sagen, ah, das müssen Sie sein lassen, sondern ganz offen mit Menschen ins Gespräch zu kommen, wegzukommen von der Stigmatisierung eines Persönlichkeitsdefizits hin zu einem Krankheitsverständnis. Lassen Sie uns mal schauen, was konsumieren Sie aktuell? Und wenn Sie diese Substanzen angucken, wie können Sie sich vorstellen, wie soll es mit denen weitergehen? Aufhören, weniger konsumieren oder erstmal auch Schaden minimieren oder vielleicht erstmal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie ist eigentlich mein Konsum? Ist der so problematisch? Und wenn man das als Instrumente, wenn man das auch von der professionellen Seite betrachtet, der AUDC ist ein anerkanntes Screening-Instrument, der auch in den SRI-Richtlinien empfohlen wird, der einen schnellen Überblick gibt, Patientinnen und Patienten und der ärztlichen Seite auch eine Einschätzung über das Trinkverhalten, wo man eine Rückmeldung bekommt, wie ist denn das ungefähr einzuschätzen? Ist es lohnenswert, da auch jetzt nochmal diagnostisch weiterzuschauen, um Menschen Rückmeldung zu geben und dann jemandem zu sagen, womöglich als Rückmeldung, wäre es sinnvoll, Ihren Alkoholkonsum zu verändern. Letztendlich müssen Sie entscheiden, was wollen Sie machen. Aber darüber ins Gespräch zu kommen und das Thema Sucht vor allem zu entstigmatisieren. Wir erreichen deswegen auch so wenige, weil Sucht eine stigmatisierte Erkrankung ist und die viele Menschen davon abhält, in eine Behandlung zu gehen. Weil die Fantasie auch ist, sie müssen dann es ganz sein lassen und dürfen nie wieder konsumieren. Und weil es eine Vorstellung gibt, ich kriege das womöglich auch wieder so hin.
So wie Sie das darstellen, ist im Prinzip sind Allgemeinärztinnen genau diejenigen, die das Thema ansprechen sollten. Das sind genau die Anlaufstelle, weil sie mit so vielen Menschen konfrontiert werden.
Genau. Das kann ich nur bejahen. Und gleichzeitig soll das nicht das Problem delegieren sein. Also wir plädieren sehr dafür und ich werbe sehr dafür und arbeite, begleite viele Institutionen bei dieser Arbeit für eine Vernetzung im Hilfesystem. Ich sehe auch die Thematik, dass es ein Zeitproblem auch in Praxen ist. Da kommen so viele Themen. Und es gibt auch, glaube ich, ein Verständnis da auch davon, es gibt ein Problem und wir gucken nach einer Lösung. Und wir sprechen von einer chronischen Erkrankung, für die es nicht die Pille gibt, die gegen die Sucht hilft. Und ich bin aber sehr überzeugt davon, gerade in hausärztlichen Praxis, dass da wichtige Impulse gegeben werden können, um Veränderungen anzustoßen bei Menschen, um vielleicht zu sagen, wenn Sie sich darüber genauer informieren wollen. Es gibt Beratungsstellen in der Stadt, es gibt gute Stellen, wo Sie sich hinwenden können und wo ich sehr dafür werbe, auch von engen Kooperationen von hausärztlichen Praxen mit Beratungsstellen, mit dem hiesigen Hilfesystem, um gute und schnelle Ansprechpersonen dann auch wiederum zu haben.
Na, dann kommen wir zu den Therapeuten. Yes. Ärztinnen, Ärzte haben einen sehr belastenden Beruf. Wie sieht es denn da mit der Suchtproblematik aus? Da gibt es ja konkrete Zahlen dazu, nehme ich mal an.
Ja, wenn man den Zahlen Glauben schenken mag, dann sehr wahrscheinlich, dass sogar der Anteil von problematischem Suchtmittelkonsum gerade bei Ärztinnen und Ärzten sogar noch mal wesentlich höher liegt, um das Doppelte höher liegt, mindestens ums Doppelte höher liegt als in der Allgemeinbevölkerung. Und Sie haben es angesprochen, eine Erklärung ist mit Sicherheit auch der belastende Beruf, das hohe funktionelle Verständnis auch meiner Arbeit, funktionieren zu müssen, oftmals in Schichtsystemen zu arbeiten, wo man einen unregelmäßigen Schlaf hat. Und da ist Alkohol, wenn wir jetzt gerade bei Alkohol bleiben, die Hauptsubstanz ist, auch im ärztlichen Bereich, ist Alkohol eine sedierende Substanz auch, die auch aufhellend ist, aber vor allem auch sedierend und beruhigend ist, das Feierabendbier, das Glas Rotwein zum Runterkommen, wo diese Personengruppe sehr davon betroffen ist. Gleichwohl muss man auch dazu sagen, und das ist die zweite Substanzgruppe, die bei Ärztinnen und Ärzten auch mit dazu kommt, ist die hohe Verfügbarkeit von Medikamenten. Und Verfügbarkeit ist nun mal eine Stellschraube auch im Hilfesystem, die Substanzkonsum beeinflusst. Und wenn ich als Arzt und Ärztin einen leichten Zugang auch zu Medikamenten habe, insbesondere auch zu beruhigenden für den Feierabend, dann ist es etwas, wo diese Personengruppe einfach auch nochmal besonders in den Blickpunkt rückt. Genau.
Gut, darf ich kurz zusammenfassen? Also Abstinenz ist erstrebenswert, aber nicht unbedingt das Ziel. Je weniger, desto besser. Kann man das so sagen?
Je weniger, desto besser und vielleicht noch ergänzend. Um das wirklich nochmal deutlich zu machen, durch die Möglichkeit, auch über weniger zu reden, erlebe ich ganz oft auch selber in der Arbeit mit betroffenen Menschen, dass die Möglichkeit, über Abstinenz dann zu reden, viel leichter wird. Viele Menschen haben dann von sowas wie weniger trinken, kontrolliert trinken, eine ganz diffuse Vorstellung. Wenn die wissen, was es ist, sagen viele Menschen, oh, da ist es leichter für mich ganz oder gar nicht.
Auch eine gute
Weil es hoch.
Möglichkeit.
Ja, also das, nein, und es schafft Klarheit einfach. Und darum geht es vor allem. Klarheit, dass Menschen ein Ziel finden und einen Weg finden, wie sie damit gut umgehen können.
Das Zweite, was ich bei dem Gespräch mitgenommen habe, war die Entstigmatisierung des Alkoholproblems oder der Suchtproblematik an sich. Hier können ja Hausärztinnen und Hausärzte ganz gezielt ansetzen, indem sie das Thema offen und unkompliziert ansprechen oder niederschwellig ansprechen.
Ja.
Gibt es spezielle Programme für Ärztinnen und Ärzte, die von einer gewissen Suchtproblematik betroffen sind und das natürlich nicht an die große Glocke hängen wollen, sagen wir mal ganz konkret?
Genau. Es gibt in den Bundesärztekammern, in den Landeskammern gibt es immer Ansprechpartnerinnen für Ärztinnen und Ärzte, Kollegen, wo sie sich direkt dran hinwenden können. Es gibt ein Ausstiegsprogramm, in Anführungszeichen, Hilfe statt Strafe, wo den Kolleginnen und Kollegen ganz gezielt Hilfe angeboten werden soll. Und das Erfreuliche ist da, dass da vor allem auch die Erfolgsquote recht hoch liegt, also die dann wieder im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung sehr hoch ist, die Abstinenz zu erreichen, weil sie da eine intensive Betreuung geben. Es gibt Kliniken, die sich speziell für diesen Personenkreis spezialisiert haben. Und auch da will ich einfach die Ermutigung aussprechen und finde das wichtig, sowohl für die Patientinnen und Patienten als auch für die ärztlichen Kolleginnen, da entstigmatisierend vorzugehen, ein Stück weit eine Normalität reinzubringen. Das meine ich nicht bagatellisierend, aber eine Normalität reinzubekommen, ein Krankheitsverständnis reinzubekommen, das Thema Konsum mutig anzusprechen. Das hängt ja dann vielleicht auch mit der eigenen Konsumthematik zusammen, das ansprechen zu können, aber da mutig auch bei Betroffenen zu sein, das zu thematisieren ohne moralinsauren Zeigefinger, sondern es als ein Gesundheitsthema zu verstehen, was sowohl die Betroffenen als auch die Professionellen betrifft.
Okay, gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.